Löse dich aus deiner Bubble und hol dir neue Gedankenimpulse. Denn ein gesundes und glückliches Leben ist für jeden möglich. Wie es klappt, hörst du hier in Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gabi Boborowski, geprüfte Präventionspraktikerin und zertifizierte Fastenleiterin. Wissenshahn aufgedreht, Wassermarsch, los geht's.
Hallo und herzlich willkommen wieder bei Kopfwäsche, dem Präventionspodcast. Ich freue mich unglaublich, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Gabi Boborowski und ich kann dir versprechen, dass die heutige Folge ganz besonders wird. Sie wird dich inspirieren, berühren und zum Nachdenken anregen. Mein heutiger Gast ist jemand, der nicht nur durch seine Fachkenntnisse beeindruckt, sondern auch durch seine persönliche Geschichte. Wilfried Ochner ist Ernährungsberater, Mikronährstoffexperte und angehender Epigenetik-Coach. Doch was ihn besonders macht: Wilfried hatte 2004 eine Herztransplantation. Ein einschneidendes Erlebnis, das sein Leben grundlegend verändert hat. Ich bin wirklich gespannt und freue mich riesig darauf, was Wilfried uns heute erzählen wird von seinen Erfahrungen, seiner Sicht auf Prävention und wie er es geschafft hat, gestärkt aus so einer Lebenskrise hervorzugehen. Seine Geschichte ist ein wahrer Beweis dafür, wie kraftvoll unser Wille und die richtige Unterstützung sein kann. So, Spannungsbogen genug aufgebaut. Herzlich willkommen, lieber Wilfried. Schön, dass du heute da bist auf meiner virtuellen Couch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr und bin gespannt, was wir alles zu erzählen haben.
Ja, ich bin überzeugt, lieber Wilfried, dass wir viel zu erzählen haben und es für unsere Zuhörer sicher sehr, sehr interessant ist. Lieber Wilfried, magst du dich bitte selber mal vorstellen?
Ja, also ich bin der Wilfried, ich bin 52 Jahre alt, komme aus Niederbayern, gebürtig aus Regen. Aktuell wohne ich in Deggendorf, habe Diplom-Betriebswirt gelernt und studiert und war dann lange Zeit als SAP-Softwareentwickler unterwegs und bin jetzt seit ein paar Monaten aktuell nur noch im Bereich Gesundheit unterwegs und da kommen wir aber auch noch genauer drauf, nämlich das ist auch das Hauptthema heute.
Ja, auch eben durch deine eigene Geschichte, die du eben erlebst hast, gell? Also du hast ja wirklich eine Herztransplantation bekommen, kann man das so sagen? Wie sagt man da, man bekommt eine oder man bekommt ein neues Herz? Ich weiß gar nicht, wie man das so richtig ausspricht.
Ja, man kann das schon so sagen, ein neues Herz geschenkt bekommen.
Ja. Schon ein großes Geschenk, Wahnsinn. Wie kam es denn dazu, dass du, oder was war der Grund, warum hast du eins gebraucht und wie lange hat es gedauert, bis du es bekommen hast?
Ja, also das war so, dass ich da eigentlich in jungen Jahren schon damit konfrontiert war und ich war noch nicht mal 30 Jahre alt. Da denkt man natürlich an sowas überhaupt nicht. Ich war auch sehr sportlich aktiv. Habe mich intensiv mit Ausdauersport beschäftigt, bin sehr viel Rennrad gefahren und habe eigentlich nur dort gemerkt, dass meine Leistungsfähigkeit eigentlich nicht mehr zunimmt, sondern eher abnimmt. Mhm. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich war sportlich fit, habe viel trainiert und bin daraufhin mal zu einem Kardiologen gegangen, zu einer Routineuntersuchung. Und dort wurde festgestellt, dass die Pumpfunktion eingeschränkt war, schon erheblich. Und dass es wahrscheinlich aufgrund einer verschleppten Infektion, also einer verschleppten Grippe, geht man davon aus, dass das dann aufs Herz geschlagen hat und sich somit eine Herzmuskelentzündung entwickelt hat. Und dann hat man erst einmal gemeint, okay, das ist aber in der Regel, heilt es auch wieder aus. Man soll jetzt einfach mal eine Zeit lang keinen Sport machen und sich ausruhen und dann hoffen, dass das alles wieder von alleine abklingt.
Und war dann leider nicht so?
Das war dann leider nicht so. Das war erst einmal ein Jahr auch relativ gut und konstant. Und dann habe ich auch gedacht, okay, ich kann jetzt wieder ein bisschen mit Sport anfangen. Und war aber dann auf einmal so, dass es dann rapide schlechter wurde. Mhm. Und das war dann so, dass ich merklich abbaute. Ich konnte dann zuletzt gar keine 100 Meter mehr gehen. Und das kann man sich dann gar nicht vorstellen, wie schnell das dann ging. Und dann war halt die Diagnose sehr erschreckend, dass es geheißen hat, es ist jetzt ein chronischer Prozess. Und da hilft eigentlich jetzt nur noch eine Transplantation, weil sonst das Herz von sich selber nicht mehr regenerieren kann.
Also mich erschüttert das jetzt gerade sehr, weil ich kenne zwar ein bisschen deine Geschichte, aber wir haben nie so im Detail darüber gesprochen. Ich habe total Gänsehaut jetzt gerade, vor allen Dingen, was in meinem Kopf gerade so abläuft, wie viele Menschen, gell, draußen heute aus berufsbedingten Gründen oft, wenn sie eine Grippe, eine Erkältung haben oder Mamis mit Kindern oder was auch immer, jeder hat verschiedene Geschichten, aber du kannst die halt nicht immer ins Bett legen. Und wie so eine verschleppte Grippe, was das wirklich, wirklich, wirklich für dramatische Folgen haben kann, das wird mir jetzt durch die Erzählung von dir jetzt gerade so klar. Also in meinem Kopf ist gerade ein bisschen so ein Kettenkarussell, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also Wahnsinn. Ja, und dann war der Punkt, also das geheißen hat, du brauchst jetzt ein neues Herz und das ist ja auch erstmal so ein Gedanke. Was geht da vor in einem?
Also der erste Gedanke war trotz Reaktion und dachte, nee, sowas kommt nicht in Frage. Mhm. Was man halt so alles damit verbindet. Man verbindet ja dann auch, selbst wenn man das kriegt, kein normales Leben mehr. Man hat da Horrorszenarien in seine Gedanken und denkt sich erst einmal, nee, auf keinen Fall. Also entweder wird es wieder oder keine Ahnung. Also die erste Reaktion war auf jeden Fall, nein, mache ich nicht. Und aber man hat halt einen entsprechenden Zustand, wo es einem so schlecht geht und dann irgendwann begreift, man bekommt ja dort nochmal eine Chance geschenkt. Mhm. Ja. Was ja auch erst einmal noch gar nicht klar ist. Es ist ja nur erst einmal ein Weg, der einem aufgezeigt wird.
Ja.
Und das war mir dann nach der ersten Trotzreaktion schon klar. Ich bin ja dann auch immer lösungsorientiert und habe mir gedacht, okay, das ist ja eigentlich eine Chance, was da noch gibt. Eine zweite Chance, die man aufgrund des wissenschaftlichen Stands geschenkt bekommt, also die Möglichkeit.
Gott sei Dank, ja, dass
es das dann gibt, auch aufgreift, weil man hat ja gar keine Alternative. Also Alternative wäre einfach sich ergeben und es war auch klar, es war auch einem dann selber klar, wenn man in sich hineinhört, dass das dann auch nur noch eine Frage der Zeit ist, bis das dann zu Ende geht.
Ja. Wie lange hat es dann gedauert, bis dann dieser... War es bei dir der erste Anruf? Weil das hört man immer so Geschichten, dass immer so Anrufe kommen und dann passt es dann doch nicht und dass das für denjenigen schon sehr, sehr nervenaufreibend ist und auch emotional ist, weil man ja nicht weiß, funktioniert es jetzt oder sind es nur Geschichten, die so erzählt werden?
Nee, das ist wirklich so. Also habe ich auch mitbekommen und ich war eigentlich auch einer, der positiv davon profitiert hat. Aber erzähle ich gleich mal. Also im Endeffekt ist so, dass aktuell es so ist, man nach dieser ersten Diagnose kommt man erst einmal auf eine normale Warteliste. Da wird man registriert und wird dann alles eingeleitet und dann kann man auf einen Anruf warten, wenn was Passendes da ist. Aber die Chancen sind eigentlich gegen null, weil es gibt dann auch noch eine Dringlichkeitsliste. Mhm. Dort kommt man aber erst drauf, wenn man wirklich dann der Zustand sich nochmal verschlechtert und eigentlich man auf der Intensivstation überwacht werden muss und im Krankenhaus liegt. Dann wird man hochgestuft auf eine Dringlichkeitsliste und erst dann hat man eigentlich auch eine realistische Chance, dass man dann auch drankommt. Das heißt, ich war jetzt erst einmal ein halbes Jahr auf der normalen Liste, da ging es einigermaßen. Ich war zu Hause, aber war halt eigentlich nur bettlägerisch und ein paar Meter konnte ich gehen, aber eigentlich auch nicht recht viel mehr. Und irgendwann war es halt dann wirklich so, dass die gesagt haben, von der Untersuchung, vom Zustand her, ich muss jetzt schauen, dass ich auf die Dringlichkeitsliste komme, weil der Zustand verschlechtert sich. Es wird auch der Lungendruck entsprechend erhöht, sodass man dann auch schon Richtung Herz-Lunge-Transplantation hätte gehen müssen. Und dann war ich wirklich Glückskind in dem Moment, wo ich dann auf die Dringlichkeitsliste kam. War einer vor mir dran, der aber mit krankheitsbedingt gerade nicht in der Lage war, dass er transplantiert werden konnte. Und somit bin ich da nachgerückt, weil es genau auch für mich gepasst hat. Und ich war genau einen Tag im Krankenhaus auf der Dringlichkeitsliste und am Abend kam dann der Doktor und hat gesagt, wir hätten ein passendes Herz, ich soll mich vorbereiten, es kann losgehen.
Ja, Wahnsinn. Das war ja ein doppeltes Geschenk sozusagen, gell? Einmal, dass du weißt, du bekommst eins und dass es dann auch noch so schnell ging. Das ist ja. Also weißt du was, lieber Wilfried, wir wollten ja heute allgemein über das Thema Telomere sprechen, aber das ist so spannend, was du zu erzählen hast und ich möchte dich jetzt schon gern fragen, können wir zwei Podcasts machen? Lass uns heute mal ein bisschen über deine Geschichte erzählen, was du dann gemacht hast mit deinem Herz und packen einen zweiten nach, wo wir dann genau auf das Thema Telomere eingehen. Ist das okay für dich?
Ja, können wir gerne machen.
Weil ich würde das jetzt so ungern so abkürzen, weil es einfach, glaube ich, so spannend ist für viele Menschen da draußen auch. Weil gerade so das Thema jetzt bei dir, so nach einer verschleppten Grippe, das kann ja, ganz ehrlich, das kann doch eigentlich jeden treffen.
Das kann jeden treffen und wie gesagt, das kam ja auch ganz unerwartet und das hat man auch immer im Hintergrund, wenn man denkt an Transplantationen, gerade Herztransplantationen, da denkt man an erster Stelle, wir sind alte Menschen, wo die Zeit, die Uhrzeit abgelaufen ist, ist ja auch schon einmal nicht richtig, weil wer sagt es schon, wann man im Alter ist, wann es abgelaufen ist. Aber wie gesagt, es erfahrungsgemäß trifft es ja noch jünger nicht. Also es sind ja sogar Kinder betroffen, die aufgrund von irgendwelchen genetischen oder Geburtsfehlern da auch betroffen sind. Ja. Das heißt, es gibt eine Kindertransplantationsstelle auch im Krankenhaus, in Großhadern auch. Und von dem her ist halt das wirklich sehr, sehr emotional, das ganze Thema, weil es, wie gesagt, ein Riesenthema ist und auch eben diese Knappheit auch von Spenderorganen auch ein riesiges Thema ist.
Also und dann kam, möchte noch mal nachhaken, also dann kam dieser, also der Arzt sagt, ja okay, es kann losgehen. Ja und dann war das, ging das nächsten Tag dann gleich los oder musstest du dann?
Nee, am gleichen Tag noch, also da habe ich gar keine Zeit gehabt zum Nachdenken. Ich habe nicht einmal Zeit gehabt, dass ich auch groß in der Familie Bescheid gebe, wollte ich auch gar nicht. Das war auch so, weil es war ja abends.
Ja.
Ich dachte, wenn ich jetzt meine Eltern anrufe, die können die ganze Nacht nicht schlafen und da mache ich jetzt alle verrückt damit. Also habe ich nur, ich glaube, meine Schwester noch Bescheid gegeben. Ansonsten habe ich keine Zeit mehr gehabt. Ich bin dann einfach, musste mich bereit machen, große Dusch- und Desinfektionsaktion, also alles desinfizieren, rasieren etc. Und dann ging es sehr schnell los. Also man hat keine lange Zeit gehabt zum Nachdenken.
Ja. Wie lange hat die OP dann gedauert? Weißt du das?
So genau nicht, aber ich glaube, das ist so ein paar Stunden, wo das dauert. Okay. Es war auf jeden Fall dann in der Nacht. Ein paar Stunden, glaube ich, dauert sowas routinemäßig.
Kannst du dich noch erinnern, wie du wach geworden bist?
Ja, da kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Weil ich habe mich auch gleich energiegeladener gefühlt. Man hat natürlich Schmerzen gehabt. Ich kann mich noch erinnern, dass im Radio gerade heute im Stadion lief. Fußball habe ich gerade gehört. Und dann wacht man auf und sagt nur, cool, ich habe wieder Lebensenergie, ich habe es geschafft. Und man sieht dann eigentlich nur noch positiv nach vorne und freut sich drauf, was jetzt da so kommt.
Hast du sofort gemerkt, dass es anders ist?
Ja, weil man kann sich nicht vorstellen, was man für eine Lebensenergie hat, wenn das Herz noch mit 15% Auswurfleistung arbeitet. Das heißt, es ist so gedrosselt, die ganze Lebensenergie, dass ein Sprechen, Nachdenken, also jegliche kleine Art, wo man gar nicht glaubt, kostet so viel Kraft und Energie. Und die war natürlich auch schon wieder da. Also wie gesagt, man hat zwar Schmerzen gehabt und man nach einer OP, aber trotzdem war schon wieder eine Lebenskraft und Energie da.
Wow. Und ich glaube, wir kennen uns ja schon, also nur nicht so lange, aber ich möchte als erstes mal sagen, also der Wilfried ist heute das blühende Leben. Unheimlich sympathischer Mensch, sieht gesund aus, sieht fit aus, hat eine Ausstrahlung, also wirklich, 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 also gar nichts, dass man sich irgendwie denken könnte, dass er wirklich mal so krank war. Also wirklich, du wirkst bumperl gesund, wie man so schön in Bayern sagt, gell? Ich glaube, ich darf schon sehr direkt fragen, ich traue mich einfach, gell? Hast du mal so, also wie du dann wach geworden bist und so, denk mir da einfach einmal nach, ja, jetzt habe ich da das Herz von jemand anderen, ändert das irgendwas oder macht man sich da Gedanken, ob das Herz wirklich nur so ein Funktionsorgan ist oder ob das auch mit meiner Persönlichkeit was macht oder macht man sich da Gedanken oder denkt man an das alles gar nicht? Man ist nur dankbar, dass man einfach diese Lebensenergie wieder hat.
Ja, schon beides. Also ich muss sagen, am Anfang, klar, erst einmal steht wirklich die Lebensenergie, die Dankbarkeit an erster Stelle. Aber Gedanken macht man sich dann auch früher oder später, ganz klar, auf jeden Fall. Und man liest ja auch viel, man beschäftigt sich viel mit dem Thema, man beschäftigt sich viel mit dem Thema Herz. Wie du schon sagst, ist es jetzt wirklich nur ein mechanisches Organ? Steckt da mehr dahinter? Was hat es dann auch mit einem selber gemacht, wenn man so rückwirkend die Krisenzeit anschaut, das als Chance begreift, was hat das alles mit einem gemacht, wie hat man sich geändert? Also das spielt schon alles mit rein und viele haben da auch Probleme damit, weil sie damit auch nicht fertig werden. Also es ist auch ein Riesenthema, das ganze Psychologische zu verarbeiten. Der eine tut sich da leichter, der andere tut sich da schwerer.
Bekommt man da Unterstützung, dass man da irgendjemand, dass jemand da ist, der vielleicht der Psychologe, der da mit dir mal spricht oder ist man da ganz alleine gestellt?
Ja, es wird schon angeboten, aber ich habe das eigentlich gar nicht gebraucht, muss ich sagen. Aber es wird dann schon nachgefragt und weil man ist ja erst einmal im Krankenhaus, dann ist man auf Reha und die sind natürlich schon auch darauf eingestellt und wissen dann auch, dass da eventuell Unterstützung nötig ist. War aber bei mir Gott sei Dank nicht der Fall. Also ich habe mich einfach auf das fokussiert, dass ich wieder komplett gesund werden wollte, wieder körperlich fit werden will, was ich alles machen kann, damit ich mit meinem Geschenk auch entsprechend respektvoll umgehen kann. Da kommen wir dann im zweiten Teil drauf. Ja. Das ist ja dann auch genau mein Werdegang, was wir dann auch noch weiter berichten wollen. Und wie gesagt, ist ja immer so im Leben, wo legt man seinen Fokus drauf? Sieht man die Chancen oder hadert man damit und wie geht man selber damit um?
Ja, das also kann ich ja nachvollziehen, weil bei mir war es ja auch so, damals meine Diagnose Multiple Sklerose, da gibt es die einen, die sagen, Mist, jetzt habe ich diese Krankheit, jetzt muss ich mit der leben. Ich habe aber genauso lösungsorientiert gedacht und habe gedacht, nein, ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern. Ich möchte und muss wieder gesund werden. Ich möchte ja nur leben, ich habe ja nur so viel vor mir. Ich möchte mich doch jetzt nicht der Krankheit hingeben. Und da war es ja bei mir genauso, dass ich ja auch diese Wege gesucht habe und geschaut habe, was kann ich tun, dass ich einfach wieder gesund werde. Und bei dir wird sich halt einfach dann irgendwann die Frage gestellt haben, was kann ich tun oder wie verhalte ich mich, damit ich das geschenkte Herz und mich auch für die Zukunft gesund halten kann.
Ja, also ganz genau. Und von dem her ist es so, dass man dann natürlich das als Geschenk und auch als Verantwortung aufnimmt. Und ich habe damals gedacht, es hat ja auch alles einen höheren Sinn. Es ist ja auch irgendwo, gibt es ja einen Grund, dass ich noch eine Aufgabe im Leben habe und dass ich diese Aufgabe auch jetzt bestmöglich bewältigen soll. Und von dem her war das für mich klar, ich werde jetzt alles dafür tun, dass ich das geschenkte Herz sehr lange in meinem Körper tragen werde und so gesund und möglichst alt werde, damit ich das eben auch nutzen kann, dieses Geschenk.
Ja. Weil es ja klar ist, eigentlich, du hast ja wirklich, kann man das so sagen, auch ja, Glück im Unglück sozusagen gehabt, dass es so schnell ging auch bei dir. Und du ja weißt, dass es ja nicht selbstverständlich ist, wenn du jetzt nicht ordentlich auf dein Geschenk achtest, dass es nicht in 3 Jahren nochmal ein neues geben würde oder so. Gell? Das ist ja nicht permanent verfügbar, sage ich jetzt mal. Ich glaube, du hast dann, um einfach für dich mehr zu lernen, so wie es bei mir damals ja auch war, ich habe mich dann in der Prävention weitergebildet, hast du ja dann die Ausbildung zum Ernährungsberater dann gemacht, gell?
Ja, man stellt sich natürlich dann schon auch vermehrte Sinnfrage, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Kehre ich wieder in meinem altes Leben auch in den Beruf zurück? Und was kann ich jetzt anders machen? Und dann, ich bin zwar dann schon auch wieder nach einiger Zeit in meinen Beruf zurückgekehrt als Unternehmensberater im Bereich SAP, aber auch sehr schnell dann versucht, dann zumindest in eine Festanstellung zu kommen und dann eben auch parallel im Bereich Gesundheit was zu machen. Und dann habe ich eben auch 2007 die Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht, hauptsächlich für mich erst einmal. Mhm. weil ich einfach sagen wollte, was kann ich alles für mich machen und für mein Herz, damit ich eben das optimal nutzen kann.
Es ist ja auch, also bei mir ja auch immer alles gewesen, dass ich alles wirklich zuerst immer für mich mache, gell? Jede Weiterbildung, alles, was ich mir aneigne, mache ich in erster Linie immer für mich selber, dass ich für mich einfach die besten, ja, das beste Wissen habe, um gesund, vital alt zu werden, gesund, vital zu bleiben, so weit, wie es halt einfach möglich ist. Das ist ja auch der Grund, warum es meinen Podcast gibt. Einfach die Menschen ein bisschen wach zu rütteln, wirklich mehr Eigenverantwortung für die Gesundheit zu übernehmen. Und ich sage immer so, der Arzt kümmert sich um deine Krankheit, um deine Gesundheit, musst du dich selber kümmern. Und es ist so wichtig, dass wir eben diese Eigenverantwortung mehr haben, dass wir uns nicht hingeben, nicht aufgeben, sondern es so, so viele Möglichkeiten heute gibt, wie man seinen Körper stärken kann, wie man ihn unterstützen kann. Und gerade, also dein Beispiel zeigt es mir ja wieder so, so gut, wie wichtig es ist, allgemein unser Immunsystem zu stärken, dass wenn es zu einer Grippe, zu einer Erkältung kommt, wir doch ein einigermaßen starkes Immunsystem haben, damit es nicht unbedingt auch so schnell zu so einer verschleppten Grippe oder zu sowas kommt. Aber du bist dann in deinem Beruf wieder zurück und ich glaube, dass du dann irgendwann, wann war das dann, wo dich dann das Thema Epigenetik so ein bisschen, ja, erwischt hat, sage ich jetzt mal.
Ja, also das ist noch gar nicht so lange her. Also zum ersten Mal genauso sehe ich es auch. Also erst einmal muss man für sich selber den richtigen Weg finden. Erst dann kann man es auch aus innerer Überzeugung nach außen tragen. Und das war am Anfang erst einmal für mich selber das Thema Ernährungsberatung. Da habe ich auch noch gar keinen richtigen Weg gehabt. Das heißt, man muss das ja erst einmal für sich bestätigt wissen, damit es funktioniert. Und das Thema Epigenetik, das kam eigentlich erst, ist auch generell noch gar kein so neues, ist ein neues Feld. Und das kam eigentlich erst, muss ich sagen, ungefähr vor einem Jahr bei mir auf, oder halbes Jahr, gutes halbes Jahr. Und das hat sich ja dann ideal zu dem bereits erlernten Ernährungsberatung ergänzt, weil es einfach das Thema personalisierter, individualisierter macht. Und nicht so dogmatisch das ganze Thema betrachtet, weil, sag mal, gerade das Thema Ernährung war auch immer ein ziemliches Thema, ja, wo es Glaubenskriege gab und jeder meinte, das ist das einzige Richtige. Aber es ist ja viel persönlicher, viel individueller. Wie funktionieren die einzelnen Gene bei ihm? Jeder hat andere Veranlagungen, jeder hat einen anderen aktuellen Zustand und das muss halt alles mit reinfließen und erst dann kann man das auch entsprechend richtig machen.
Lass uns noch mal einen kurzen Einblick einfach auf diese ganze Epigenetik geben, bevor wir diese Folge heute abschließen. Und dann machen wir, wie gesagt, einen zweiten Termin, wo wir hier einfach noch mal ein bisschen tiefer in das Ganze reingehen. Man sagt ja allgemein, es ist also auch für egal, wie es ist, aber der gesunde Lebensstil steuert sozusagen auch den Zustand unserer Gene, also wo es ja um die Epigenetik geht. Das heißt eben, dass wir es wirklich selber in der Hand haben, hier wirklich ja, diese Eigenverantwortung und die Prävention für unser wertvollstes Gut, für unsere Gesundheit einfach, dass wir uns wirklich dort ordentlich drum kümmern. Kann man so allgemein so, kannst du vielleicht in zwei, drei Sätzen die Epigenetik vielleicht mal so kurz erklären? Ist das möglich?
Ja, klar, kann ich versuchen. Also generell, man hat ja lange Zeit geforscht und hat dann auch vor einigen Jahren erst das ganze menschliche Genom praktisch entschlüsselt. Und man hat herausgefunden, dass der Mensch eigentlich nur circa 25.000 Gene hat, was eigentlich sehr überraschend ist, weil ich glaube, eine normale Stubenfliege hat auch ungefähr so viel. Und man hat eigentlich das Ziel gehabt, ja,
Vergleichst du
mit
es mit
dieser
einer
ganzen
Stubenfliege?
Entschlüsselung.
Der war jetzt cool, der Vergleich mit der Stubenfliege.
Ja, es ist so, also es war sehr überraschend. Und letztendlich hat man durch diese Entschlüsselung nicht alles erklären können, was man gedacht hat, dass man an Krankheiten und ja, an Gesundheit und Krankheiten, dass das den Unterschied macht, sondern man hat halt schnell herausfinden müssen, dass die Genetik nur ein Teil ist, aber 80% hängt vom Lebensstil ab. Und da spricht man eben von Epigenetik. Das heißt, wie ist der aktuelle Zustand der Gene? Wie werden diese Gene abgelesen? Und das ist eben das Entscheidende und das hat man halt mit dem Lebensstil selber in der Hand. Und da spielen halt solche Themen wie der Ernährung, wo ich ja herkomme, Sport, Bewegung, dann solche Themen, ganz wichtig, ausreichender Schlaf, wie gehe ich mit dem Stress um, auch das Thema soziale Kontakte, Sinn des Lebens, also alles spielt da mit rein. Und das, ja, irgendwo gefühlsmäßig weiß man ja, dass das alles eine Rolle spielt. Wie fühle ich mich? Was habe ich für einen inneren Zustand? Und das ist eben entscheidend und das ist 80% macht das aus. Und die genetische Veranlagung macht halt da nur einen Teil aus. Und deshalb hat man das absolut selber in der Hand, was man aus seinen Genen und aus seiner Gesundheit macht.
Weißt du was, du machst mich gerade so glücklich, weil du wirklich sagst, dass wir eigentlich fast 80% selber in der Hand haben. Und es ist doch wirklich so eine gute Nachricht, dass wir allen Menschen da draußen aufzeigen können, nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und du kannst ganz, 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 ganz viel wirklich für dich tun. Lieber Wilfried, ich würde wirklich sagen, wir mit diesem Ausblick auf die nächste Folge schließen wir das heute ab und bitte gib mir sofort einen Termin danach für nächste Woche. Machen wir da weiter und tauchen dann in die Epigenetik einfach noch ein bisschen tiefer ein. Und wow, vielen, vielen Dank, dass ihr alle heute wieder reingehört habt bei Kopfwäsche, der Präventionspodcast. Und die heutige Folge mit Wilfried hat uns nochmal gezeigt, wie wertvoll unsere Gesundheit ist und wie wichtig es ist, einfach diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Wilfried hat nach seiner Herztransplantation 2004 einen beeindruckenden Weg eingeschlagen und uns daran erinnert, wie entscheidend es ist, unsere Gesundheit, unseren ganzen Körper zu schützen. Denkt immer daran, Prävention macht immer Sinn, einen gesunden Körper kann man nicht kaufen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit Familie, Freunden, hinterlasst mir euer Feedback, abonniert den Podcast, damit ihr keine neue Folge verpasst und wenn sie euch gefällt, sehr gerne auch 5 Sterne. Ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin bleibt gesund, achtet auf euch. Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Wilfried, dass du das alles mit uns heute geteilt hast. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich dann auf die nächste Folge. Da gebe ich dann ein paar Einblicke, was man alles im Detail machen kann. Und es ist sehr, sehr viel, kann ich schon mal versprechen. Man kommt von einem zum anderen und es ist so viel, was möglich ist. Und es gibt so viel Kraft und Energie und Gesundheit. Und das ist, glaube ich, für jeden das Wichtigste.
Bist du der beste Beweis, lieber Wilfried. Alle Infos zu Wilfried, seine Kontaktdaten. Wilfried macht ja auch so Beratungen, findet ihr wie immer in den Shownotes zur Serie. Schaut hier auch unbedingt rein und ich freue mich, seid unbedingt beim nächsten Mal dabei. Alles Liebe, tschüss die Gabi, danke nochmal lieber Wilfried und tschüss. Als Nachtrag zur heutigen Folge möchte ich euch noch mitgeben, dass es ganz plötzlich jeden von uns betreffen kann. Deshalb informiert euch auch zum Thema Organspende, denn Leben schenken kann so einfach sein. Den Link geben wir auch in die Shownotes.
Hol dir auch das nächste Mal wieder neue Impulse von Gabi. Hier im Präventionspodcast Kopfwäsche. Für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gabi Boborowski.